Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
So Stormy Weather in Hamburg, würde ich mal sagen, ne?
Genau, Stormy Weather, das ist auch der Grund, der heute Morgen sollte der Passat Synchro Kombi kommen und der Besitzer kommt mit dem Hänger aus, ich glaube, Recklinghausen oder so.
Na super.
Und der hatte gestern Abend dann entschieden, doch nicht zu kommen bei dem Wetter. Und jetzt hat es sich aber beruhigt, ist er doch noch losgefahren, so kommt er jetzt spät Nachmittag heute mit dem Synchro. Und Frank fragte gerade, ja, so her kostet 23.000, Frank war ein bisschen überrascht über den Preis. Es werden viele sein, die sich mit der Materie nicht auskennen. Erstmal, es gibt gar keinen. Du kannst gar keine Synchro-GT-Kombi irgendwo kaufen in so einem Zustand. Der Wagen ist ein Italien-Import. Den hat 2019 Hesselt Herbstra, der auch die Audi Quattros in Holland restauriert. Der hat sich ihn selber gekauft in Italien. Und der war vom ersten, also es war ein Vorführwagen von einem VW-Händler und dann nur einen Besitzer in Italien. Und ist jetzt 157.000 gelaufen. Das sind 2 Liter 5 Zylinder, weil es ein Italien-Modell ist, kein 2-1er. Und der hatte ein paar Pickelchen an der Heckklappe und Hessel hat mir mal alle Bilder geschickt, die er so gemacht hat. Und die Pickelchen an der Heckklappe haben dazu geführt, dass Hessel das Ding komplett runtergestrippt hat. Also nicht den Innenraum und so raus, nicht die Technik raus, aber außen die Karosserie gestrippt und den Lack runtergeschliffen. Und dann ist der Wagen komplett neu lackiert worden. Für viel, viel Geld. Dann ist der Zylinderkopf überholt worden, Kupplung neu, so technisch alles, was man so findet. Und dann hat er alles an Zierteilen, was er irgendwie speziell besorgen konnte, also Leisten, Gummis und so weiter, alles neu. Und das Auto, ich behaupte mal, es ist der beste Synchro-GT, den du kaufen kannst. Vielleicht, ich weiß, nach dem Post haben auch welche drunter geschrieben, meiner ist aber besser oder schöner oder was auch immer. Und dann siehst du die Bilder, meiner ist schöner, und dann siehst du einen, weißt du, tiefer gelegt, 8x17 Prog-Felgen drauf oder was weiß ich. Das interessiert mich alles gar nicht, weil der hier ist original, der steht auf seinen Avus-Felgen und ist halt ein Italien-Modell, deshalb ein 2,15 Liter mit Klimaanlage und ist wirklich in einem Top-Zustand. Und ich hab alleine die internen Rechnungen bei Hessel sind schon über 20.000. Ohne, also da hat der Wagen noch nicht gekauft.
Ja.
Ne?
Ja.
So.
Also ich habe auch nicht aufgrund des Preises gezuckt. Ich habe das schon geahnt, dass das in die Richtung geht. Nur wir haben häufiger mal über so ein Modell gesprochen. Und ich habe immer wieder gesagt, so ein Auto könnt ihr hier ja mal herfinden. Und offensichtlich hat das Auto ja dich gefunden. Ja. Denn eins muss man sagen, die tauchen halt einfach nicht auf. Also schon gar nicht in so einem Zustand. Nee. Das ist ja nicht so eine... weiß ich nicht, vergleichbar mit irgendwie immer wieder auftauchenden Mercedes, die in Europa zusammengesucht werden. So ein Auto findet man auch in Europa nicht mehr. So, und die waren ja auch damals schon selten, ne? Also Fünfzylinder, Synchro und so weiter.
Also Synchro ist für die Späteinsteiger in die Materie ein Allradantrieb.
Ja, genau.
Also Passat mit Allradantrieb. Und GT ist halt die sportlichste Variante gewesen mit diesen schwarzen Kunststoffverbreitungen und so weiter. Was ein bisschen schade ist, das Auto ist eigentlich, das ist ein 84er und eigentlich ist es noch kein Facelift-Modell gewesen. Und es gab nur 5 Monate lang ein Nicht-Facelift-Modell sozusagen am Anfang. Und der stand aber noch beim Händler und scheinbar, so wie es aussieht, nach den Unterlagen, hat der VW-Händler, der ihn an den Erstbesitzer verkauft hat, ihn als Facelift ausgeliefert dann.
Ja, das ist ja so, auch ja, das ist ja so auch damals möglich gewesen, weil das waren ja milde Veränderungen an dem Fahrzeug.
Und ja, was blöd ist, du kriegst die Teile nicht.
Also man kriegst die alten nicht, ne?
Nee, man kann nicht zurückrüsten.
Ne? Genau.
Aber das Auto ist beim Erstbesitzer sozusagen dann sein Leben lang eine Facelift-Variante gewesen, deshalb kann man da eine Träne im Auge haben, aber erstmal so ein Auto finden überhaupt noch.
Ja, eigentlich ein cooles Auto mittlerweile. Ne? Also diese klare Form auch. Er hat irgendwie, ist das ein Design, was man damals gar nicht als tolles Design wahrgenommen hat. Und heute sagt man, der ist so klar in der Form.
Ja, ja, ja.
Und er gefällt einem auf Anhieb. Und eben die Details an dem Auto, gerade dieses Thema mit den schwarzen Akzenten, dieses Thema Dachreling bei dem Auto passt sehr, sehr gut. Nach wie vor ist das ein Riesenauto, also das ist wirklich ein Auto, was einen extrem hohen Nutzwert hat und fährt sich natürlich mit Allradantrieb und einem 2 Liter Fünfzylinder. Wie viel PS hat er noch? 115 oder?
100, ich glaube 115 hat er.
Ja. Fährt sich so ein Auto mit Sicherheit sehr gut.
Ja.
Also von daher, ich bin echt gespannt. Also da freue ich mich, wenn der hier gleich kommt. Darf das gerne mal wieder an der Tür läuten. Cool, cooles Auto.
Ja.
Ansonsten habe ich ja eben gerade bei Jens den 126er bestaunt. In Silber-Distel, 280 SEL, lange Version, Doppelnocker, frühes Auto, Original-Radkappen, die man eigentlich fast gar nicht mehr so im Auge hat, weil keiner ist dann später mit Radkappen rumgefahren. So
ein Vor allen Dingen, das ist eine, die hat Mercedes speziell wegen der Aerodynamik so entwickelt, ne?
Die Radkappe?
Ja,
die ist, ja, klar. Die hat,
das Auto ist überhaupt, das hatte einer...
Fächert die den Bremsen auch Luft zu, ja.
Nö.
Doch, ja, die hat
so keine Lamellen. Aber der 126er, was viele vergessen heute, ist tatsächlich nach sehr ausgeklügelten aerodynamischen Gesichtspunkten gestylt. Besonders wenn man das in der Silhouette anguckt, das Auto, sieht man, wie zum Beispiel das Heckfenster flach ausläuft, hinten leicht gewölbt ist. Und der hat einen relativ guten CW-Wert gehabt, der Wagen. Mhm. Der hier besonders, weil er hat nur einen Spiegel. Wir haben früher immer gesagt, oh, nur ein Spiegel ist super, ist 5 Stundenkilometer schneller.
Ja, am Spiegel ist tatsächlich, das kannst du ja immer wieder nachlesen, eine aerodynamische Herausforderung gewesen, weil genau am Spiegel hast du häufig Windgeräusche und trotzdem, die müssen ja eine bestimmte Größe haben. Ja, und bei diesem hier ist es einfach so, er hat nie einen rechten gehabt, sieht auch cool aus ohne, ein bisschen ungewohnt.
Ja.
Und wo du das Thema Aerodynamik ansprichst, die versenkbaren Wischer beim 126 sind eben sehr auffällig, man sieht die halt gar nicht.
Ja.
Und du hast recht, man hat unheimlich viel getan. Man erkennt das eigentlich, wenn man den Wagen vorne ansieht. Auch die Übergänge, Scheinwerfer zur Haube, das ist alles sehr, sehr weich.
Ja, auch richtig hier gut gemacht. A-Säulenverkleidung und so, ne? wie das
richtig,
anliegt und dann unten. Ja, das ist schon geil gemacht. Genau.
Ja, und eine witzige Ausstattung. Also wie gesagt, er hat keinen rechten Außenspiegel, hat eine Klimaanlage, hat elektrische Fensterheber.
Getöntes Glas,
genau. Ist eben eine lange Version, was bei dem 280er sehr selten ist.
Aber hinten keine Kopfstützen.
Genau, und vorne keine Armlehne.
Was hier braucht der Chauffeur nicht. Was sehr cool ist, die meist abgenutzte Stelle an den Stoffsitzen ist hinten auf der Beifahrerseite. Auf der Fahrerseite.
Ja.
Hinten auf der Fahrerseite muss jemand permanent ein- und ausgestiegen sein. Da ist so eine Stelle, genau wenn du einsteigst, hier, das ist ja die Flanken, beim Stoff sind ja Velour.
Genau.
Und da ist das Velour am beschädigsten in
Anführungszeichen. Tatsächlich, das habe ich gar nicht gesehen, aber witzig.
Also da ist der Herr Spanier immer hinten, hinter dem Fahrer hat er gesessen.
Ja.
Warum auch immer.
Ja.
Lustig, ne?
Stimmt.
Aber ohne Kopfstützen. Obwohl es ein S. Und auch ganz geil, sonst sieht man immer irgendwie 500 SELs mit elektrischer Rückbank und mit vierfach Fensterhebern. Die haben ja immer alles. Und er hat hinten nicht mal E-Fenster.
Nö,
Kurbeln. Er hat hinten Kurbeln.
Genau.
Kurbeln und eine lange Bank. Fußraum hast du ohne Ende. Ne?
Ja,
also kannst du als wie heißt der, Nowitzki auch mitfahren, als Basketballspieler. Das Auto ist sehr schräg von der Kombination. Das macht es aus.
Und nebenbei, was total auffällig war, also hier stehen ja die Autos, ihr kennt das ja, alle in der Reihe. Und der Wagen ist bis an die Wand rückwärts rangefahren und ragt vorne trotzdem raus. Also der ist auch wirklich lang gewesen im Verhältnis zu allen anderen Autos damals.
Und trotzdem nicht schwer, also wie knapp 1,6 Tonnen leer. Und wenn man dann treffen die 1,6 Tonnen auf 185 PS, also ist es jetzt mal vom Leistungsgewicht her, ist es auf jeden Fall ein unter 10 Sekunden Auto gewesen.
Und er hat eben keinen Cut. Das merkt man halt dann auch in der Leistung in der Regel.
Ja.
Das Auto ist schon cool. Also eine witzige Kombination und gerade dieses Silber-Distel, was ja früher so eine Altherrenfarbe war und interessanterweise auch vor 20 Jahren konntest du so ein Auto nicht verkaufen. Da wollte Gida irgendwie schwarz-silber, aber auf keinen Fall Silber-Distel. Ist ja ein hellgrün Metallic. Und dann eben auch innen die Ausstattung ist dunkelgrün. Also auch das ist so eine Kombination. Naja, aber jetzt findet man das natürlich cool, weil das überhaupt nicht mehr alltäglich ist und weil das auch etwas ist, was es bei den Marken in der Regel einfach gar nicht mehr gibt. Also eine dunkelgrüne Innenausstattung, wer hat das noch? Ne?
Es ist auch wirklich sehr schön, dieses tief dunkelgrüne Armaturenbrett. Ne?
Ja.
Und das ist rissfrei, das ist, also der hat es gut gehabt. Ich glaube, der ist 107.000 Kilometer gelaufen, Bordmappe, Scheckheft, alle Schlüssel, alles dabei. Ich behaupte mal, dass das Auto zum größten Teil in der Garage gestanden hat. Und dann wurde der Herr Spanier damit auf längeren Strecken vielleicht gefahren oder so. Keine Ahnung, genau. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Geschichte nicht.
Riecht auch innen, so wie ich das kenne, absolut 126er typisch. Und das Zebrano-Holz ist auch noch sehr dunkel.
Also
und
er riecht, passt auch perfekt. Er riecht nicht nach nassem Lachs.
Genau, und auch nicht nach nassem Hund, was ja auch manchmal so der Fall ist. Aber nee, schon auf jeden Fall ein super cooles Auto. Und dieser Gesamtstyle einer langen Limousine mit Radkappen und ohne rechten Außenspiegel ist schon so ein bisschen skurril.
Ja, ja. Das trifft skurril.
Ich konnte jetzt hinten nicht sehen, aber vermutlich hat er auch keinen Schriftzug, ne?
Doch, steht 280 ja? SEL hinten drauf.
Ah, okay, cool. Okay, cool.
Hat ja nichts extra gekostet, war ja schon dran.
Ja, das stimmt, aber konntest viele haben ja gedacht, sie nehmen dann das Image des 500ers mit und lassen ihn wagen ohne Schriftzüge.
Nö, also das war hier nicht das Thema.
Okay.
Ich finde den auch mit den Plastikradkappen, sieht der aus wie ein Viking-Auto, finde ich.
Ja, stimmt, weil die ja tendenziell kleine Räder haben. Ja.
Ich finde, das sieht so geil aus.
Nebenbei ist 14 Zoll, ne?
Also. 14 Zoll, der... der Importeur sozusagen sagte noch zu mir, oh, wir müssen noch einen Satz Alufelgen besorgen. Und ich sagte, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Der bleibt auf jeden Fall auf seinen Radkappen stehen.
Ja.
Reserverad ist natürlich auch ein Stahlrad. Mhm. Oh, sieht auch hinten total sauber aus. Der ganze, der ganze Wagen ist ja echt clean.
Mhm.
Und der hat keinen Gammel. Der Motorraum sieht, also das Auto ist 39 Jahre alt.
Und dafür finde ich den Preis wirklich sehr, sehr fair, ehrlich gesagt. Weil das ist so ein Auto für jemanden, der einen vertrauensvollen Oldtimer fahren möchte, mit dem er wenig Probleme hat. Denn so ein Doppelnocker und die Technik in einem 280er ist wirklich extrem reliable. Ne? Also wäre für mich auch mittlerweile, ich will nicht sagen die erste Wahl, aber auf jeden Fall eins, was ich in die engere Auswahl nehmen würde, weil die Achtzylinder und gerade die späten Autos, die dann ganz, ganz, ganz viele auch an Extras haben, haben in der Regel auch relativ viele Dinge, die vielleicht nicht mehr ganz so gut funktionieren wie so ein, ne? Und hier, was er nicht hat, sagt man so schön, kann nicht kaputt gehen.
Genau.
Er hat kein Schiebedach. Auch das ist ja häufig mal so Hubwinkel und bla. Also ich finde das Auto so, wie er ist, top. Richtig top. Ein richtig tolles Auto. Und wir haben gar keinen Preis gesagt, aber du hast ihn mir gesagt und das finde ich sehr fair.
Ja, danke. Fair ist gut.
Ja. Ja, und dann hat jetzt endlich dieses unbeschreiblich bunte Auto hinter mir hier in die Garage.
Der R5 Turbo ist auch da, Turbo 1. Ja, es ist dieser Innenraum mit dem orangenen Teppich und diesem blau, leuchtend blau, orange gemischt. Auch die Sitze sind ja gestreift, so Nadelstreifen wie Porsche. Das ist echt krass, das Ding.
Dazu echt dann krass. Eben noch auch ein zweifarbiger Außenhaut und die im Grunde auch echt mutig ist. Also silberner Lack, blaue Stoßstangen, blaue Akzente. Und das Blau ist ja auch nicht irgendwie so dunkelblau oder dezent, sondern das Ding schreit, Achtung, ich komme. Mit seinen gelben Nebelscheinwerfern? Oder sind es Fernscheinwerfer? Wie sind die eigentlich geschaltet? Gute Frage, ne?
Bei ihm?
Ja.
Puh, das ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht. Aber da die gelb sind, würde ich mal sagen, dass das Nebelscheinwerfer sind.
Würde ich auch sagen.
Glaube ich.
Würde ich auch sagen.
Wobei das Auto hat, der ist ja ein Italien-Import, stand lange in der Sammlung, hatte aber auch mal eine englische Zulassung. Weil im italienischen Brief steht was drin von UK Import Papers sozusagen.
Keine Ahnung. Der hat schon in der einen oder anderen Sammlung gestanden, vermutlich.
Der hat in der einen oder anderen Sammlung gestanden. Was mir nicht ganz klar ist, der Kilometerstand ist überhaupt nicht nachvollziehbar, weil auf dem Tacho stehen irgendwie 4.500 Kilometer. Das hat man dem jetzigen Besitzer im Vertrag zugesichert, dass das so ist. Totaler Quatsch. Also wenn man sich das Auto anguckt, ich würde mal sagen, der ist vielleicht 40.000 gelaufen oder so. So insgesamt.
Ja. Ja, ich finde es ganz schwierig, weil manche Sachen sehen nach gar keiner Abnutzung aus. Bei den Felgen sieht es so aus, als wäre er gefahren worden. So. Schwierig. Aber gut. Trotzdem, bei dem Auto geht es dann am Ende auch um den Ist-Zustand. Es geht darum, dass die Technik funktioniert und der Wagen läuft. Weil auch da, diese Autos haben halt leider das Problem, die laufen am besten, wenn sie auch regelmäßig gefahren werden.
Klar.
Das ist bei den meisten Autos so. Und das coolste Detail, was ich eben entdeckt habe, habe ich auch ein Bild von gemacht, habe ich so noch nie gesehen und habe Jens auch gleich gefragt, ob irgendein anderer Renault, und einer von euch wird es wissen, das auch hat. Der hat nämlich Seitenblinker im Rautendesign.
Ich glaube, das war eine R5-Spezialität.
Ja?
Ja.
Ja, okay.
Ja, habe ich irgendwie so im Kopf, dass es ein einfacher R5 auch hatte zum Teil.
Okay. Ja, es ist so sehr auffällig, ne? Es ist so ein cooles, kleines Detail.
Ja, Renault-Zeichner als Blinker nochmal,
ne? Ja, genau. Genau. Ja. Genau.
Aber ja. Mein Klappmann ist auch wieder da. Der hat jetzt übrigens eine Scheibenbremsanlage.
Vorne. Ja, das hattest du geschrieben, dass du ihm
nochmal... Fährt sich geil.
Ja?
Ja, ja. Also ganz anderes Bremsen plötzlich. Wenn der richtig drauflatscht, dann stehst du auch mit quietschenden Reifen.
Musstest du dann irgendwie auch Bremskraftverstärker und so verändern?
Nee, habe ich keinen.
Okay. Hast du keinen, ist also Muskelkraft?
Muskelkraft hat ja ein Zweikreisbremssystem. Achsschenkel sind neu, also die ganze Radaufhängung musste ja geändert werden. Mhm. Das hat jetzt dazu geführt, da hat keiner dran gedacht, das mal zu kommunizieren von den Werkstattjungs, dass die Räder irgendwie einen Zentimeter mehr rausstehen und ich so sicher keinen TÜV mehr kriege.
Oh, okay. Ja. Naja, gut, dann musst du einfach die Kotflügel rausziehen. Ja, okay, der Blick sagt alles. Gibt es da keine Verbreiterung für? Ja? Gibt es auch nicht, okay.
Gibt's.
Gibt's?
Doch, gibt verschiedene Verbreiterungen. War auch die Idee, es gibt so eine, den Nachbau von dieser Wood-and-Picket-Verbreiterung. Haben wir dann dran gehalten, ich finde es total bescheuert, ich mache mir jetzt nicht Verbreitung ans Auto.
Und das sieht auch komisch aus mit dem Woody, glaube ich, ne?
Nee, an das Modell gehören einfach keine.
Ja.
Und vor allen Dingen, dieser Woody-Look hat ja so einen Zierstreifen.
Genau.
Der wird zum Teil verdeckt von der Verbreitung dann hinterher.
Also, und was willst du jetzt machen?
So fahren.
Okay. Gut.
Outlaw.
Outlaw, yes. Ja, Mut zur Lücke, würde ich sagen.
Nee, fährt sich gut, bin echt... begeistert. Prima.
Das ist ja die Hauptsache. Gestern Abend, als ich nach Hause gefahren bin, habe ich noch was Interessantes gesehen. Ich weiß gar nicht, ob deine das auch haben, ich glaube nicht. Ich habe zwei Testfahrzeuge von VW überholt. Das waren diese neuen Busse, wie auch immer die heißen, ne?
Butz.
Und einer davon hatte Wolfsburger rote Nummer DIN-Kennzeichen.
Oh, schon älter, ne?
Ja.
Geil.
Ja, fand ich auch. Ich wollte es fotografieren, aber es war dunkel. Und wie ihr wisst, war das Wetter ja auch nicht ganz so toll. Da habe ich gedacht, naja, so mit einer Hand und fotografieren lasse ich jetzt mal.
Echt
aber,
cool.
Aber das war so auffällig.
Waren das diese neuen Elektrobusse?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Elektro waren. Also es waren auf jeden Fall diese, ich sage jetzt mal, man denkt, es ist ein VW-Bus, aber es ist ja die Basis ist ja, weiß ich nicht, Golf 23 oder so, keine Ahnung. Oder?
Du meinst der neue, kleine sozusagen.
Ja, du sagst das so, der neue Kleine. Der neue VW-Bus ist ja nicht mehr auf Basis des Transporter.
Nee.
Genau, und der war das. Und der war das in Orange.
Den man jetzt kaufen kann.
Den kann man jetzt kaufen, ja. Aber das waren wahrscheinlich, also das waren zwei Autos. Einer hatte eine normale Zulassung und einer hatte halt rote Nummer und dann eben diese Wolfsburger WOB, sonst was, rote DIN-Kennzeichennummer.
Hab ich auch gedacht. Das ist so auffällig, weil die Buchstaben eine andere Form hatten.
Ja, und auch riesig sind, weil WOB nimmt ja schon unheimlich viel Platz weg. Ist das halbe Kennzeichen ja schon verschwendet.
Ja, ja.
Gerade das W. Ja, auffällig. Ja, und dann gibt es so ein... Gibt auch ein paar Neuigkeiten bei Mercedes. Habe ich natürlich alles der Presse entnommen.
E-Klasse ist ausverkauft.
Ja, das E-Klasse ist ausverkauft, ja. Also, ja, so ist die Headline. Also, die E-Klasse, so wie man sie jetzt kennt, wird noch produziert bis April nächsten Jahres. Und dadurch, dass relativ wenige Fahrzeuge gebaut werden können, aufgrund der nach wie vor vorherrschenden Halbleiterproblematik, ist das, was wir an Produktion haben, quasi verkauft. Und deshalb kann man jetzt keinen mehr bestellen. E-Klasse Limousine wohlgemerkt. Eigentlich ja auch so ein bisschen, naja, Brot- und Butter-Auto für den einen oder anderen. Das ist nicht so schön, aber was viel, viel, viel trauriger ist, finde ich, dass die Presse schreibt, dass Mercedes das Taxi als Pkw einstellen wird. Und das finde ich irgendwie, also wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich vor mir einen 123er mit einem OM616, der irgendwie vor sich hin tackert und einem, ich sag mal, Taxischild, was auf so einer Art Dachgepäckträger ist, also die recht hoch aufbauen. Das ist so mein Gedanke von Taxi. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass es dann keine Mercedes-Benz-Taxen-Pkw mehr gibt. Eine Ära, die quasi vorbeigeht. die ja wirklich sehr lange angehalten hat.
Mhm. Woran liegt es? Wenn nicht mehr so viel abgesetzt, oder?
Nee, also Mercedes hat ja im Moment Mercedes hat ja einen Strategiewechsel und diese Strategie lautet Luxury-Strategie.
Wie?
Luxury-Strategie. Ah. Und natürlich
passt Taxi nicht zu.
Da passt Taxi nicht zu.
Bescheuert, weil das sind alles die Wurzeln.
Das ist ja das, was mir auch immer so ein bisschen wehtut dabei.
Mercedes-Taxi, das ist halt von Mercedes-Taxi zu Mercedes-Taxi, weil es ein Mercedes-Taxi ist. Was
genau.
So? Und dann genau. Verstehe ich nicht.
Ja, ja. Und ich, klar, ich meine, das ist gut. Bei mir ist es ja klar, dass ich, wenn ich am Flughafen irgendwie ein Taxi suche, dass ich einen Mercedes nehme und irgendwie nach Möglichkeit keinen Charan oder
ich nehme mal einen Touran.
Ja, weil er am meisten reinpasst, ne?
Nee, weil da sitzt man so schön beschissen hinten auf der geraden Rückbank, auf der harten.
Ja,
da merkst du auch. Ganz ernst, ich will ja nicht als ewig Gestriger irgendwie klingen, aber ich finde es schade, dass um einen rum diese Traditionsgeschichten in unserem Becken sozusagen, dass sie so aufgegeben werden.
Ja.
Aber geil, es wird auch mal schön zurückgerudert. Ich fand es wieder mal sehr herzhaft. Volvo, er wollte ja den V90, was wollten sie ersetzen? Den V90, den XC90 und den V60 durch so einen, ich glaube, heißt es P100 oder so, keine Ahnung, so ein Elektroflitzer, so eine Art Kombi.
Okay.
Heute habe ich gelesen, ja, ersetzen, der XC90 wird weiterhin als Plug-in-Hybrid mit Verbrenner weitergebaut und angeboten parallel. Ach was, natürlich. Du kannst nicht von heute auf morgen sagen, ich baue keinen Verbrenner. Und die werden alle zurückrudern. Und auch wie BMW vor ein paar Wochen gesagt hat, ja, wir entwickeln jetzt nochmal eine neue Motorengeneration. Werden die anderen auch machen, weil sie es müssen, weil es gar nicht anders geht. Das ist Quatsch, dass alles zu E-Marken umgebaut wird. Es kommt nicht.
Ja, und das Schlimme ist im Moment, dass ja keiner ganz genau weiß, wie im nächsten Jahr die Förderung aussehen wird von den E-Fahrzeugen. Und das kann eben dazu führen, dass du eben bei Fahrzeugen wie einem Plug-in-Hybrid nachweisen musst, dass du mindestens 50% der Zeit elektrisch fährst, was bei einem Plug-in-Hybrid, der, ich sag mal, eine Reichweite von 50, 60 Kilometern hat, schwierig werden könnte für jemanden, der ein bisschen mehr fährt. Ja. Selbst wenn er ihn jede Nacht lädt. Also das, ne, ich lade jede Nacht, ich lade bei der Arbeit, aber trotzdem habe ich natürlich keine Möglichkeit, die Hälfte des gesamten Fahrens elektrisch zu fahren, wenn ich zwischen Bremen und Hamburg pendel. So, geht halt nun mal nicht. Und da bin ich wirklich mal gespannt, was da passiert. Also klar, hast du recht, man will nicht als ewig Gestriger gelten. Und für mich ist es auch so, die Zeit entwickelt sich weiter. Und wenn Mercedes halt keinen Taxi mehr baut, ja. Aber wie schon gesagt, natürlich freust du dich auch, wenn du hier im Stadtbild ein Volvo-Taxi siehst. Aber es ist eben eigentlich typisch eine Mercedes-Limousine.
Ja, natürlich.
Und wenn so ein Geschäftsfeld dann plötzlich wegbricht, finde ich das schon heftig. Also es wird im Grunde noch Mercedes-Taxen geben, aber dann eben nur noch die Transporter-Modelle und eben keine Limousinen mehr. Und im Moment kann man halt noch den Kombi und die B-Klasse so bestellen, aber ja, das wird dann auch nichts mehr. Also sehr traurig, finde ich. Ist ein Thema, wo ich wirklich sage, ja.
Ja, alles geht rückwärts übrigens. Weißt du, dass es auch rückwärts geht? Hast du die neue Autobild Classic in der Hand gehabt?
Nee, in der Hand habe ich sie gehabt.
Ja, was ist denn damit los?
Was passiert?
Ja, hast du mal gefühlt außen?
Nein, ich habe sie ja bei Readly, da kann ich sie nicht fühlen.
Also was für Readly. Ja. Die Autobild Classic hatte ja in den letzten Jahren ein relativ hochwertiges Cover außen. So leicht glänzend, ein bisschen fester. Mhm. Jetzt ist das wieder so eine dünne Klopapierart plötzlich. Es ist nicht mehr dieses glänzende, feste Cover. Ist weg. Ja. So, was ist denn da los? Wurde wieder gespart?
Ja, und mag sein.
Ich habe die
Auflage und dann ein bisschen.
Hier unser Händlerkollege, der Handelshaus Steffen, wurde ja getestet da drin. Händlertest.
Ja.
Ist ganz gut weggekommen dabei, ne? Also ich meine, die tatsächlich, der wusste das ja nicht, ne? Also die, auch, die haben sich nicht zu erkennen gegeben, sondern es wurde dann veröffentlicht und plötzlich, ich bin ja getestet worden. Mhm. Ja? Mit seinem Renault Espace, so ein bisschen, wie soll ich sagen, er hat es, glaube ich, ein bisschen lieblos angeboten, wollen wir es mal so ausdrücken, weil er sich nicht so mit beschäftigt mit dem Auto, glaube ich. Mhm. Und aber insgesamt das ist ganz nett, ne? Also die kleine Autoboutique hier, ne? Also ja. Genau, und vor diesem Händlertest und danach sind ja immer diese Seiten so Tipps und hier, diesmal war doppelseitig Kleinwagen. Mhm. Und weißt du, was ich nicht verstehe? A, ist es wirklich beschissen recherchiert zum Teil, weil es gibt ein Kästchen, da geht es um den Innocenti und den Innocenti 120L, beziehungsweise steht dann im Text, ja, besonders beliebt und gesucht ist das Sportmodell De Tomaso mit Turbomotor und 72 PS.
Nee, das ist der neue, das ist der japanische Motor.
Lass mich mal ausreden. Ja. Stand mit, okay. Ist sehr gesucht mit 72 PS und kostet dann an die 10.000 Euro. Ey, ganz ernsthaft, Autobild. Erstens kostet ein Innocenti Mini De Tomaso deutlich über 10.000 Euro in einem wirklich guten Zustand. Und genau der ist eben nicht gesucht, der Turbo. Weil der Turbo ist ja der mit dem Charade-Motor, mit dem Daihatsu-Motor. Und gesucht ist natürlich der mit dem Mini-Motor, weil er basiert ja auf dem Mini. Also ich weiß nicht, was das soll. Warum schreiben die sowas? Und oben vorne war ein Kästchen, ja, als Tipp so, ja, Kleinwagen, Lange Y10. Mhm. Weißt du, was da als Fazit steht? Da steht, bla bla bla, der kann dies, kann jenes und dann schon knapp unter 1.000 Euro der Einstieg in die Klassikerszene.
Ach so.
Mhm. Ey, für unter 1.000 Euro kriegst du einen Y10, den du zusammenfegen kannst in der Garage. Da kriegst du maximal eine Restaurierungsbasis für. Ein Top Y, ich sag mal ein gutes Beispiel, ein wirklich guter steht gerade bei Movisti, bei Volker. Mhm. Da steht ein Selectronic mit Silber, mit blauem Velour, sehr schönes Auto. Mhm. Mit, ich glaube, 70.000, 80.000 Kilometern. Volker hat gerade den Preis gesenkt. Der kostet jetzt als Angebotspreis 8.000 Euro, der Wagen.
Ja? Das ist ja fast 1.000 Euro.
Das ist ja fast. Nee, aber weißt du, das hat ja ein Redakteur begleitet, das Thema. A, steht ja mit Bild, der Redakteur, so. Mhm. Und unten steht, ja, das ist hier alles mit unserem Partner Classic Data zusammen. So, jetzt frage ich mich, was macht ihr da? Sitzt ihr an einem großen Tisch und würfelt irgendwelche Zahlen? Wie kommt man auf die Idee zu schreiben, dass es für 1.000 Euro so ein Auto gibt, in dem man in die Klassikerszene einsteigen kann? Das ist doch Quatsch. Damit kriegst du wahrscheinlich bei Alex nicht mal TÜV mit dem 1.000-Euro-Modell. Ich verstehe, das ist sowieso ganz komisch, dass immer, wenn du diese Marktspiegel in diesen Zeitungen siehst, sind die Preise sind immer extrem niedrig.
Ja.
Du nie kriegst du für das Geld, was in den Zeitungen steht, die Autos.
Ja, ich liebe.
Oder du kriegst Schrott. Nein, aber das Blöde ist, die haben ja eine Auflage. Weißt du, das lesen so und so viele tausend Leute, die vielleicht mit dem Thema sich nicht so beschäftigen. Mhm. Und das sind, die kriegen ja ein komplett falsches Bild.
Ja, also das soll jetzt keine Preistreiberei sein von dir, das habe ich schon verstanden. Ich habe denselben Eindruck, weil es oftmals, gerade was das Thema Bewertung der Zustandsnoten angeht, dann stehen da Preise bei einer Zustandsnote 3 oder 4, die gibt es nicht, diese Autos.
Nee.
Also die gibt es nicht. So. Und der Preis, der dort steht, den gibt es schon mal gar nicht.
Ne? Nein, so. Und auch da jetzt nochmal, selbst ein Innocenti Mini De Tomaso mit Daihatsu Turbomotor kosten im Top-Zustand mehr wie 10.000 Euro. Mhm. Das ist Bullshit, was da steht. Und da steht zum Beispiel, da ist mit so einer Kurve abgebildet, das sind ja Classic-Data-Daten, ne? Mit einer Preiskurve, dass in einem wirklich guten Zustand ein Innocenti 120L, also die normale Version mit einem mit 1200er Motor, 6.800 Euro kostet. Ja, da nehme ich 10 Stück von für den Preis. Das ist doch.
Ja, einen würde ich dann auch nehmen. Ja.
Ja. Nee, aber ihr Leute, bei den Zeitungen, wer auch immer da das macht, ja, ihr spiegelt den Leuten falsche Preise vor. Klar, will ich als Händler natürlich den maximal hohen Preis sehen, weil ich verkaufe ja für hohe Preise.
Ja, das ist schwierig, dass du das jetzt gerade sagst, weil du natürlich immer am oberen
Ende bist. Ja, aber macht ja einen Spaß. Ja, geh auf den Markt. Setz dich hin, nimm, was weiß ich, mobile, Autoscout, was auch immer. Setz dich hin, guck Lange Y10 bis Baujahr, also erste Serie, die alten, frühen, ne?
Ja.
Ja. Erstmal such mal einen im Top-Zustand. Du findest doch gar nicht. Für 1.000 Euro gibt es doch kein Auto, was fährt. Das ist doch Quatsch.
Nein. Ja, dann den Nachfolger quasi. Also der
aber kriegst du auch nicht für das Geld.
Aber auch das ist kein Klassiker-Szene-Auto dann im Zweifel.
Nein. Also ich, aber mich ärgert das immer so ein bisschen, wenn ich solche Artikel lese und denke mir, ey Leute, was macht ihr da? Wollt ihr den Markt kaputt machen? Oder ich verstehe nicht.
Ja, ich hatte
geguckt, Ansatz nicht.
Das war doch die Headline, wo bestimmte Fahrzeuge und so Preisbereiche genannt worden sind, ne? Bis 5.000 Euro, bis 10.000 Euro, bis 15.000 Euro.
Nee, das nicht, das war es nicht, sondern es gibt ja immer so ein, also war dieser Händlercheck und dann gibt es ja diese Preisliste von Motor Classic.
Ja.
Und davor gibt es ja immer so eine Doppelseite, wo ein Thema behandelt wird. Und diesmal waren es Kleinwagen.
Ja, okay. So. Okay.
Und da waren dann diese obskuren Preisideen da drin.
Ja, bei mir ist das halt auch aufgefallen. Du hast halt recht. Da wird dann manchmal auch reingeschrieben, ja, es ist echt ein Tipp oder ein Geheimtipp. Und du denkst, ein Geheimtipp, also wenn ich, zum Beispiel habe ich jetzt gerade gesehen, wieder Auto, was ich gerne mag, der Honda Legend. So.
Ja.
Das ist kein Geheimtipp, weil es gibt keine, die gut sind.
Nee, vor allen Dingen, also, wenn was in der Zeitung steht, ist ja auch kein Geheimtipp mehr, ist ja nicht geheim.
Naja, aber was, was ich damit sagen will, ist, das klingt ja so, als würde es eben eine Menge geben. Und wenn man jetzt einen kaufen wollte, dann sollte man das jetzt tun. Wenn man aber nachguckt, dann findet man gar keine, weil es einfach keine gibt, so in der Verhältnismäßigkeit. Das hat mich doch sehr gewundert auch, weil ich gucke immer wieder nach diesem Modell. Und die Zeit, so ein Auto günstig zu kaufen, die war vor 15 Jahren. Und da musste man dann gucken, dass man auch noch guten bekommt. Das war damals schon schwierig. Heute, gut und günstig, gar nicht mehr. Von daher ist die Frage, ob das wirklich ein Kauftipp ist.
Ja? Gut und günstig, das ist doch hier diese Butter.
Gut und günstig.
Aus dem Rewe oben, ne?
Genau, aus dem Rewe.
Aus dem Rewe sein Supermarkt, aus dem Rewe sein Kühlregal raus.
Genau, genau so ist es. Ja, also du meinst die neue, ne? Autobild Classic, oder?
Genau, die als außen so ein wieder im billigen Papier ist.
Ja, okay. Ja, das merke ich natürlich tatsächlich bei Readly nicht. Und wahrscheinlich bin ich der Grund, dass sie jetzt außen im günstigeren Papier ist, weil ich sie bei Readly lese. Und Readly das natürlich gar nicht mitbekomme. Ja, ich bin mittlerweile darauf eingeschossen, weil ich da dann wirklich alles habe und zumindest mal zu Hause auch ein bisschen für Entspannung sorge. Denn, ja, übrigens für Entspannung sorgen, muss ich heute, als ich hergefahren bin, dran denken. Ich habe doch letzte Woche so großkotzig angekündigt, ja, ich will mal gucken, dass ich mir so ein, zwei alte Genex-Kataloge kaufe, ne? Und dann kam von Björn irgendwie so der Hinweis so, also der Spruch dazu war irgendwie so, kannst ja mal gucken, so nach dem Motto, die sind ganz schön teuer. Also zahlst locker mindestens 80 Euro für so einen alten Genex, so paar Seiten Genex. 80 Euro, das günstigste, was ich gefunden habe.
Und hast du einen gekauft?
Ich habe noch keinen gekauft. Ich habe auch Angst, wenn ich das Ding kaufe und das liegt zu Hause, dann schmeißt meine Frau das weg und sagt, das kann doch bestimmt weg, irgendein alter Quatsch, so, weil das ja auch aussieht wie Werbung. Das muss ich ja irgendwie dann zumindest mal besonders deklarieren, dass das, und sie wird mich für verrückt halten, wenn ich das für 80 oder 100 Euro kaufe. Also ich werde es aber trotzdem tun. Also ein Genex-Katalog habe ich nochmal Bock drauf. Ist mittlerweile übrigens, ist ja verrückt, ne? Ein Quelle-Katalog oder ein Otto-Katalog, den gab es ja in einer Wahnsinnsauflage. Was weiß ich? Keine Ahnung. Stand da, glaube ich, immer drauf, ne? Wie viel? Ich glaube, das stand da immer drauf.
Ja.
Ja, ja. Hunderttausende, was weiß ich, Millionen wahrscheinlich sogar. Und trotzdem, wenn du jetzt guckst und willst, weiß ich nicht, von 1984 oder aus den 70er Jahren Otto- oder Quelle-Katalog, richtig teuer und findest du kaum.
Ist alles im, dieses alles im Müll. Wie ein Telefonbuch, alles was so Altpapier, ja. Immer weg damit.
Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ja, und vor allem nützt ja auch nichts. Also 3 Jahre später kannst du aus dem alten Katalog eh nichts bestellen. Also schmeißt
genau, weg. Also hast du irgendwie Neckermann-Kataloge aus 10 Jahren im Bücherregal stehen? Nein.
Nein. Aber der Witz ist tatsächlich, wenn du daran denkst, also Quelle und Neckermann und so, du konntest ja damals auch, also ich weiß nicht, ob es jemals Autos gegeben hat. Das wird wahrscheinlich ein Hörer
natürlich,
dann wieder wissen.
Klar. Bei Neckermann gab's,
siehste, guck mal.
Bei Neckermann gab's, diesen kleinen Fiat Vignale 500 Cabriolet, den Gamine, den gab es bei Neckermann zu bestellen.
Hammer, echt? Ja. Krass, okay, cool.
Und es gab bei Neckermann, gab es den, ich glaube bei Quelle, gab es den Siatta Spring 850 zu bestellen. Das ist das größere Gegenstück.
Krass.
Du konntest bei die Autos konntest du bestellen im Katalog.
Echt? Ich kenne nur noch die Mofas, die es da gab.
Mofas Motorräder gab es auch, klar. Genau. Aber es gab, ich kann mich noch, meine Großmutter hatte die auch mal, die Kataloge. Ich bringe jetzt mit, ich glaube, Neckermann war der, waren die kleinen 500er Fiat-Varianten. Und der Siatta Spring war, glaube ich, Quelle. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber konntest du bestellen.
Ja, Quelle, Neckermann. Und die einzigen, die wirklich übrig geblieben sind, sind Otto. Und die haben sich zum Glück ein Stück weit der Zeit angepasst und sind im Internet ganz ordentlich vertreten.
Ja?
Ja. Ja, ja, Otto hat das tatsächlich geschafft. Neckermann und Quelle sind ja quasi weg vom Fenster. Ja, stark.
Was sind die? Sind die irgendwo aufgegangen im anderen? Weiß man nicht, ne?
Es ist ja auch schon jetzt eine Weile her. Ich meine, ich glaube, den letzten Otto-Katalog hat es, ich glaube, 2008 gegeben oder so. Irgendwie? Echt? Ja, ich meine, also ich habe es nicht mehr im Kopf. Wird jetzt auch jemand besser wissen als ich. Ich weiß nur, dass die zum Glück die Transformation geschafft haben. Zum Glück insofern, als dass es dann wenigstens noch einige, ich sag mal, deutsche Handelshäuser gibt und nicht alle nur bei Amazon sonst wo kaufen und der Kram direkt aus China kommt, was ja heutzutage fast die Regel ist. Guckst du gerade nach, welchen Wagen es da gegeben hat?
Ja, ich kriege das nicht mehr auf die Kette. Ich wollte gerade mal nachgucken, genau. Gut, hat er im Podcast nichts zu suchen, könnt ihr selber nachgucken dann zu Hause.
Ja, auf jeden Fall. Ich schmöker gerne in sowas. Ich finde das auch ganz cool. Und ich finde auch cool, wenn du so einen 80er-Katalog siehst.
Hier im Neckermann-Katalog, hier, da gab es die MZ-Motorräder zu kaufen. Zur DDR.
Ach ja, ja. Wann denn? Wann war das?
Das ist Neckermann-Katalog, steht hier gerade gar nicht. Wahrscheinlich irgendwie auch in 70er Jahren.
Das war ja sowieso, das war ganz witzig übrigens. Nach Grenzöffnung, das war zumindest mal in Soltau so, das Thema Motorräder und Roller, also ich nenne das jetzt mal Roller, so eine Simson, da haben die Westdeutschen zugelangt, ne? Da hatten die Bock drauf. Also Autos haben, ist ja kaum einer, hat sich ja damals ein Trabi oder ein Wartburg oder so gekauft, weil es jetzt möglich war, aber das Thema Motorräder war gefragt. Also MZ und so weiter waren ja gar nicht mal so schlecht und eine Schwalbe sowieso nicht. Auch irgendwie ein gewisser Kultfaktor, der sich echt komplett erhalten hat. Ja. Wobei vermutlich, ihr lacht jetzt, weil wenn man damals im Osten gewohnt hat und es nichts anderes gab, dann hatten die wahrscheinlich keinen Kultfaktor, sondern sie waren einfach ein probates Mittel, um vom A nach B zu kommen, wenn man auf dem Dorf gewohnt hat. Ne?
Ja gut, ging ja, klar, natürlich,
ja. Logisch. Ja, für uns ist das Kult und
im genau, Grunde, und bei Neckermann gab es die Garelli-Mofas früher immer.
Ja, und da gab es nachher auch eine Mofa-Eigenmarke von Quelle. Wie hieß die nochmal? Sagen wir das mal. Da gab es irgendwie...
Ist Garelli die Eigenmarke gewesen vielleicht?
Nee,
Garelli ist italienisch gewesen.
Nee, das glaube ich nicht. Quelle Mofa.
Hier, Garelli Europed 25 Mofa, Führerschein frei. Aber jetzt mal ernsthaft, ne? Das hat damals schon 1195 D-Mark gekostet. Das ist ja gar nicht so wenig Geld gewesen, ne?
Wie viel nochmal?
1195 D-Mark.
Nee, das war gut, das war ungefähr das, was du zur Konfirmation zusammenkratzen konntest, wenn du viele Freunde und Bekannte hattest. Das ist auch so geil. Ich habe das hier gerade nur kurz gegoogelt, so Mofa Bronco im Easy Rider Look.
Oh, das war aber günstig, 795.
798.
Ja.
Schön in Gelb mit Schwarz, erinnert mich an den Käfer. Geil. An den GSR, oder?
Mhm.
Ja.
Sonnengelb.
Hast du früher eine Mofa gehabt?
Ja, ich hatte eine Hercules Prima M5, keine M5S wohlgemerkt. Ich hatte eine M5 und bei mir in der Straße war jemand, der hatte eine M5S, der auch gut schrauben konnte dran. Natürlich hatte meine M5 einen Sachsmotor gehabt, hatte hinterher natürlich auch einen mittleren Krümmer und was man halt so gemacht hat. Und die war ein bisschen umgebaut. Die hatte, anstatt die M5 hatte keine Gussfelgen, ich hatte noch Speichenfelgen.
Mhm.
Und hinten war die einen kleinen Tick höher, hatte ich so Spiralfedern. Und vorne hatte ich einen runden Scheinwerfer ohne Tacho. Und dann hat mich die...
So ging das also los bei Jens.
Hat mich die Polizei mal in Neunkirchen im Siegerland, die Polizei mal angehalten und die Worte des Polizisten waren es, ja, 25 vielleicht pro Achse. Das Ding war ein bisschen schneller. Aber naja, ich habe es nicht übertrieben. Also da gab es welche, die hatten wesentlich mehr Power in ihrem Mofa.
Brauchte man ja auch, ne? Neunkirchen, Siegerland, da gibt es auch ein paar Hügel, ne?
Gibt es auch ein paar Hügel, ja, genau.
Ja, das ist, da kann ich auch verstehen, dass du eine Mofa hattest. In Soltau war alles.
Und ich hatte so einen Bieffe-Helm in Rot Metallic mit so schwarz-weißen Streifen drin, so ein Integralhelm.
Diese, wenn du die heute siehst, siehst du aus wie eine Kanonenkugel, ne?
Das sieht aus wie eine Kanonenkugel. Ne? Das Mofa war auch geil. Schade, dass ich es nicht mehr habe. Das Mofa hatte ich und dann, ich hatte auch mehrere, hinterher mehrere Vespa 50.
Okay.
Alles abgefeiert so ein bisschen, ne?
Ja, gut, nochmal. Also ich habe es nie. Ich
hab jeder
nie
einen Mofa gehabt bei uns?
Nee, ich habe tatsächlich nie eine gehabt. Nee, war nicht angesagt irgendwie. War nie mein Thema leider. Habe ich aber auch wirklich nicht unbedingt gebraucht, weil in Soltau war alles mit dem Fahrrad gut zu erreichen. Ich glaube, das war halt bei dir nochmal was anderes.
Da hatte man einfach einen Mofa.
Ja.
Gab's in Neunkirchen gab es ja auch Mofa-Händler. Richtig, wo haben wir uns die Nase platt gedrückt. Im einen, der hat dann im Schaufenster stand dann eine, was war das, eine Zündab Ultra 50 Wasser gekühlt. Da haben wir große Backen gemacht.
Ja, ja.
Und der Chef im Ring bei mir in der Schule, der hatte eine Yamaha RD50 in Weiß mit Polybauer Vollverkleidung. Das war der absolute König. Das Ding war auch böse getuned. Die fuhr auch fast 100.
An solche, also Klar, wir sind natürlich andere Generation. Ab 15 darf man so ein Ding fahren. Ich bin 76 geboren. Die also 1991 war das Thema Mofa schon so ein bisschen durch. Abgeklungen. Ne? Ja. Aber das, was du gerade sagst, diese 50er mit Vollverkleidung, das gab es in Spanien auch viel. Ja. Die waren total eindrucksvoll. Ja. Aber wenn du die dann gehört hast oder gesehen hast, und dann mit Vollverkleidung. Ja. Und derjenige hat sich dann auch noch dahinter der Vollverkleidung zusammengekauert. Ja. Um alles rauszuholen aus dem Stuhl.
Aber eine weiße Yamaha RD50 mit Polybau, Vollverkleidung. Und wenn du Enduro-Typ warst und du warst da der Chefring, dann hast du eine Malaguti Bronco gehabt.
Ja, das den
sagt mir. Und bei mir in der Straße hat ja der Jost Capito gewohnt, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Und der Volker Capito, sein Bruder, der hatte eine Bronco, eine Malaguti Bronco. War natürlich König, ne? Ist klar.
Da warst du mit vorne, ne?
Da warst du, da haben wir nur, was hat der, eine Malaguti? Was ist das denn? Das kann nicht wahr sein. Also wir wussten ja, was es ist, aber ne? Unerreichbar für uns. Ich hatte eine Hercules Prima 5. Da war eine Malaguti nicht zu denken.
Ja, das ist klar. Ja gut, das war ja dann auch tatsächlich so Ende 70er, Anfang 80er, ne?
Ja. Anfang 80er.
Ich habe dir gestern, du hattest das vielleicht gesehen, aber du konntest den Text nicht lesen, leider. Ich habe dir gestern Abend ja ein Auto geschickt. Einen grünen Manta B.
Ja, ich habe nur nur gesehen, irgendwie 65 PS 1200. Dann habe ich gedacht, was ist denn schon wieder?
Genau, also ja, das habe ich auch gedacht, als ich mir die Leistungswerte angeguckt habe. Das ist ja wirklich eine Katastrophe, dass so ein Auto, was eigentlich so einen sportlichen Look hat.
Fährt 145 Höchstgeschwindigkeit.
Ja, genau. Ja. Genau, 145 und es gab sogar noch einen schwächeren Motor in dem Auto.
Ja, 60 PS, 5 PS weniger gab es nochmal. Ja, 100 gab es nicht.
Ja, also irgendwie war da ein Auto, was tatsächlich unter 140 Höchstgeschwindigkeit lief. Das war wirklich ein bisschen krank. Nee, was ganz interessant ist, also das Auto hat wohl ein Franzose gekauft und zwar ist alles dabei, also alle Unterlagen vom Neukauf und er hat den bestellt beim Pariser Autosalon. Also der Wagen scheint da sogar gestanden zu haben. Das ist ein Manta S, heißt er ja nur, ne? In grün, coole Farbe, ne? Die Originalräder sind noch mit dabei. Da sind ja jetzt so Kreuzspeichenräder drauf. Also was heißt Kreuzspeichenräder? Also es war eine Alufelge, die, würde ich sagen, auch zeitgenössisch war. Schwarzes Vinyldach. Und eben, wie gesagt, Auto, was ursprünglich Pariser Automobilsalon gekauft wurde, dann von dem Franzosen mit nach Spanien genommen wurde und dann dort lief und jetzt zum Verkauf steht, fand ich ganz cool, das Ding eigentlich. Also optisch in diesem, ja, mittleres Grün, würde ich mal sagen, ne?
Ja, so ein Grün Metallic. Also nachgerüstet ist sicher der Spoiler, der da dran ist.
Und den Bildern. Der Carmai.
Und
aber mit Carmai.
Und die Felgen sind viel moderner, das ist eine Remotec-Felge. Die sind viel moderner wie das Auto.
Ja. Also die Originalfelgen sind aber auf jeden Fall dabei.
Ja.
Ich finde ja, Manta B, da scheiden sich ja nach wie vor die Geister dran.
Das ist ein sehr hübsches Auto. Also formal ist es ein sehr schöner Wagen.
Ja. Ja, ich habe ja.
Aber mit der Motorisierung.
Du, ich habe ja, sagst du so, ich habe ja zwei Rechnungen noch zu Hause, die meine Mutter abgeheftet hat. Mein Vater hat ja zwei Stück davon.
Ey, der hat ja nicht
auch mal, nur 75 PS.
Nee, nicht nur, guck dir mal die Instrumente
an. Der hat nur einen Tacho. Der hat nur einen Tacho, ganz einfach Senkrad, kein Drehzahlmesser.
Tacho und eine Tankuhr.
Ja.
Und 5 Idiot Lights.
Ja.
Das war's.
Ja, der ist extrem schlicht, ne? Aber.
Schlicht, also, so kann man es auch nennen.
Ja. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ne? Weil das ja genauso beim Ford auch gab, beim Capri. So extrem kleine Motoren und eben eine Form, die was ganz anderes erwarten lässt.
Ja, wobei, das hatten wir vorhin, haben wir kurz drüber gesprochen, auch wegen dem Mercedes. Ja, klar, du musst immer sehen, wo. Ja, in Deutschland Autobahn so schnell wie geht, klar, willst du dann kein 60 PS Auto haben, aber in einem Land, wo du eh nur 120 fahren darfst, ist es dann auch scheißegal.
Das ist richtig. Weißt
du, deshalb hast du auch ein 280 SEL in Spanien, kein 500 SEL, weil selbst der fährt schon deutlich zu schnell für das, was du überhaupt machen kannst. Und deshalb ist es gar nicht so abwegig, auch kleinere Motorisierungen in anderen Ländern zu finden, aber es ist extremst unsexy, das Auto.
Ja, du meinst jetzt den Manta. Manta,
ja.
Ja, ich finde, bei dem, das Interessante ist ja, es haben ja kaum Originale überlebt. weil die ja dann doch alle verbastelt wurden. Bei dem hier würde ich sagen, ganz ehrlich, ein Karmai-Spoiler vorne und die Felgen ist ja nicht verbastelt. Da ist er sonst wirklich original. Und das liegt ja eigentlich nur daran wahrscheinlich, dass er entweder lange in erster Hand war, oder aber, dass er halt uninteressant war, weil er eben so wenig Motorleistung hat. Weil wäre das ein, weiß ich nicht, ein GSE oder was auch immer, also gab es ja mehrere...
GTE oder GSI.
GSI waren die späten, ne? Genau. Gab ja aber auch noch viele andere, gab ja Manta J und so weiter und so fort, ne?
Das sind ja auch Sparvarianten. J ist ja auch, aber gab es...
Aber den gab es auch mit 90 PS, glaube ich, ne?
Ja, weiß ich gar nicht.
Genau, 75, 90.
Ach, das ist, ich kenne mich damit gar nicht so aus.
Ja, SR, also der von meinem Vater war eben auch, der hatte, glaube ich, 75 PS, gelb und dann... ganz witzig, so eine Handvoll sportliche Extras, ne? So wie schwarze Haube.
Was sehr geil ist, der Mieter von meinem Großvater damals, der hatte auch, ich weiß noch nicht, der hatte einen Berlinetta in weiß mit schwarzem Vinyldach, Automatik mit rotem Vinylsitz.
Ja, mega.
Der war cool. Ja. Mir hat der formal immer gefallen. Ich finde, so die Silhouette, wenn man sich den genauer anguckt, der ist echt hübsch, der ist gut gestylt, der Wagen.
Deshalb tun ihm Spoiler eigentlich gar nicht gut, weil diese klare Silhouette und eben auch diese Front mit diesen Scheinwerfern, die ja auch sehr, ja, ich sag mal, aerodynamisch in die Front integriert sind. Ne? Ja. Das ist ja auch so ein Auto, wo man irgendwie schon erkennt, dass es wohl einen Windkanal gegeben hat. Ich finde auch, die Breitbandscheinwerfer stehen dem Auto besser als die Doppelscheinwerfer, die später kamen. Die sind zwar auch okay, aber dann ist das ganze Auto mit Spoilern versehen, tiefer, größere Felge, dann ist das nicht mehr die Charakteristik der ursprünglichen Manta B.
Nee, ist richtig. Ja?
Aber so ein Auto, wann hast du den letzten gehandelt hier?
Manta B? Mhm. Ich habe nur einen einzigen Manta B verkauft, einen roten CC.
Echt? Okay, ich hätte gedacht, dass du vorher mal einen normalen gehabt hast, ja?
Nee. Ich hatte mal einen Manta A, eine Berlinetta, ein Blau-Metallic mit blauem Velour, eine Automatik.
In diesem, stelle ich mir das so vor, in diesem schönen Blau, so ein mittleres, etwas dunkleres Blau.
Ja, genau.
Ja, schön.
Genau. Das war noch in einer alten Garage und sonst hatte ich keine Mantas.
Ja, Manta
das ist die ganze
tolle
Opel.
Details.
Nee, das ist die auch Commodore. Ich hatte ein Commodore B einmal. Das war's. Dann hatte ich mal ein Kadett A, dunkelrot mit schwarzem Dach. Also das ist aber, das liegt an der Szene. Die Opel-Szene oder auch VW-Szene oder auch Ford-Szene so, diesen deutschen Autos, die ist extrem engmaschig. Und wenn da gute Autos irgendwie mal zu verkaufen sind, dann
die sind richtig gefragt,
werden auch. Die im Club direkt weitergegeben.
Ja.
Und solche Autos kommen da gar nicht aus der Szene raus. Bei Käfer genau das Gleiche, also VW so im Allgemeinen. Ja, aber ist auch schwierig. Welchen Opel wollte ich denn mal handeln hier? Ich keine Ahnung. Corsa. Da kommt ja. Corsa kommt. Diese ganzen Irmscher-Dinger finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt.
Ja.
Ascona 400, 200, wie alle hießen.
Ja, gut, das ist Streifen an der Seite ist ja sowieso, und so. Gut, aber das sind natürlich sowieso Autos, die ganz schwierig zu finden sind. Ja. Ja, ich bin bei Opel, ist es bei mir auch so wirklich, das geht so auseinander. Es gibt immer mal einen Opel, der mir gefällt. Bei Opel ist es aber, also so Manta zum Beispiel, ne? Ich stoße da dann drauf, weil ich die Farbe sehe und weil mir diese Gesamtkonstellation gefällt mit Vinyldach, grüne Farbe, dann dieses ganz schlichte und originale. Aber es gibt auch viele Autos, da blätterst du so drüber weg. Gerade so, was auch so Opel Rekord und so weiter angeht, da bin ich auch nicht so richtig warm mit. Die müssen dann ja wirklich sehr gut sein und eben auch in einer Farbe oder Farbkombination, die einen irgendwie anspricht. Und komischerweise, ja, gut, du siehst auch keine. Also es tauchen auch keine auf. Ne? Ist ja nicht so, dass es jeden Tag irgendwie 10 neue Mobile gibt. Die Autos sind knapp geworden und wie du schon sagst, die sind halt in der Szene dann.
Die sind in der Szene und das sind ja auch oft Autos, so ein, ich sage jetzt mal so ein Opel Rekord D zum Beispiel, sagen wir mal ein Berliner mit einer tollen Ausstattung, der hat ja mal null Marktwert gehabt.
Richtig.
Weißt du? Und dann sind die halt zerlegt worden, verschrottet worden, sind die für kleines Geld ins Ausland gegangen, deshalb ist auch nichts da.
Nee, weil gerade in der Zeit, in der sie halt schon billig waren, also so gerade auch Anfang der 2000er, gab es zig Autos in dem Preisbereich, die irgendwie viel mehr hergemacht haben und keiner wollte so ein Ding haben.
Nee, genau.
Und das waren, die sind ja auch alle gleich gewesen. Wenn du gerade, wenn du Rekord D sagst, machst du die Augen zu, dann ist der goldfarben und innen beige.
Ja, so ähnlich.
Oder?
Ja.
So,
ja,
das goldfarben und innen beige hat dann häufig noch eine Automatik, bei der du auch weißt, so richtig geil ist die nicht, die Automatik.
Ja, und dann 1,9er.
So, genau.
1,9N.
Genau. Und in Spanien ist das dann so ein, was waren das, 2,3 Liter Diesel, die dann diese Beule in der Haube hatten?
Ja.
So. Ja, haut eigentlich um. War damals auch nicht geil. Also so richtig cool waren die nicht. Naja. Ja. Schauen wir mal. Ich habe hier ein paar Quartetts mitgebracht, Jens. Diesmal nicht mehr eckig, sondern rund. Mit Sicherheit deine Autos mit dabei. Ich glaube, wir nehmen das hier. Guck mal.
Heiße Schlitten.
Oder ist ein
Pelikan. Vorne ist ein Rinspeed Porsche.
Ja, Rinspeed Porsche 911er Targa mit den Leuchten vom 928, die rausfahren. Ne?
Genau.
Richtig. Eigentlich ganz cool gemacht. Ne?
Ist das also, ein Rinspeed oder ist ein BNB?
Das musst du wissen. Also auf jeden Fall sind es 928er Leuchten, die rausfahren.
Ja, das gab es ja bei
beiden. Eine ganz andere Interpretation von Slant Nose. Ne? Also,
ja. Ne?
Schlendnose. So.
Haben wir denn schon so lange gesprochen, dass wir schon wieder Quartett spielen?
Na klar.
Echt?
Ja, logisch.
Das ist übrigens logisch. Langes Sprechen, ne? Letzte Woche war natürlich ein Erfolg, ne? Der Podcast. Haben wir gar nicht.
Ja.
Ich habe mir auch die 79 Oktanen, habe ich ja abonniert und kam sofort umgehend die erste Ausgabe und da kommt direkt ein Sammelordner mit, richtig aufwendig gemacht, mit so Magneten zum Aufklappen und so. Steht jetzt hier. Ich bin jetzt, Abonnent.
Ja, das war man muss wirklich sagen, es war ein mega Podcast mit Björn. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. War mega informativ. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat der eine oder andere von euch auch ein Buch bestellt im Anschluss. Auch das ist natürlich super, weil ich glaube, keiner ist enttäuscht von dem Buch. Nee. Kann man einfach nicht sein, weil das ist so cool gemacht. Ich will noch mal kurz erzählen, woher das Ganze kam. Einfach auch, um zu sehen, wie sehr wir uns treiben lassen von dem, was so passiert. Also der Ursprung des Ganzen war, dass ich ja bei Facebook diesen Post gesehen habe von dem Pontiac, von dem Firebird Trans Am in der DDR. Und dann hat mir einer unserer Hörer geschrieben, Mensch, es gibt da so ein tolles Buch. Und dann habe ich mir dieses Buch bestellt und habe natürlich mehr erkannt und habe mehr gesehen und habe gesagt, Mensch, klasse, der Björn Herrmann, der kommt ja aus Bremen, also wäre ja mal ganz cool, den einzuladen. Ja, und dann kommt sowas zustande. Also einfach um zu zeigen, manchmal sind das wirklich Zufälle, die ineinander greifen. Und davon gibt es gerade noch so ein paar mehr, die bestimmt auch in den nächsten Folgen hier erzählt werden. Ist einfach cool, macht einfach Spaß.
Ja.
So, und
von daher, ja, ich werde das Thema weiterhin nach vorne treiben. Das Thema ist geil. Ostautos. Überhaupt Ostautos. Ich stehe ja immer noch, wie gesagt, auf dieses Wartburg, Skoda Rapid und so. Ich finde es einfach cool.
Ja, und ich beschäftige mich gerade immer mehr, klar, auch aus der Tradition heraus mit dem Thema Seat. Und zwar Seat, bevor es zu VW, zum VW-Konzern gehörte. Mit den Autos, die es in Spanien halt gibt und gab, die eine gewisse Basis hatten, aber doch teilweise ganz anders waren. Und versucht da so ein bisschen durch die Modelle durchzusteigen, weil das ist echt, also wie soll ich das sagen, das ist ja keine Modellpolitik, die auf einer Planung quasi so Weiterentwicklung eines Modells aufbaut, sondern die haben sich halt immer die Autos rausgesucht, die sie in Lizenz bauen konnten, bei denen sie Verträge machen konnten mit großen Herstellern. Ne?
Ja, da habe ich heute einen ganz, ganz geilen Post gesehen auf Instagram irgendwo. Da hatte einer ein Bild gepostet.
Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst, aber sag mal.
Der Premier 118 NE. Das ist ja nichts anderes wie, Seat hat ja den 124 nicht mehr gebaut haben.
Genau.
Die Produktionsanlagen nach Indien verkauft.
Genau.
Und dann wurde das Ding weitergebaut mit einem Nissan-Motor.
Genau, den Post.
Habe ich gedacht, wie geil.
Ich glaube, den habe ich von Benny, also ich glaube, Benny hat mir den geschickt.
Das kann gut sein. Ja, ich habe das nur gelesen und habe nur gedacht, habe ich wieder ausgeblendet. Klar, es gab ihn ja als Premier auch, als indisches Auto. Aber ich wusste nicht, dass Nissan-Motor drin ist, ehrlich gesagt. Das war mir neu, spannend. Und das Auto, was da abgebildet war, ist, glaube ich, durch verschlungene Wege irgendwie in der Tschechei zugelassen, ne?
Ja, das ist,
gibt's. Das heißt, es gibt einen tschechischen, indischen Seat mit Nissan-Motor. Alter, was ist das denn das für ein Durcheinander? So,
ja, genau.
Da kommst du nicht drauf. Wenn dir das einer so erzählt, sagst du, ach komm, du spinnst doch.
Ja, aber wobei, das kannst du dir nicht mal so ausdenken. Das kannst du ja nicht mal denken.
Das klingt wie total ausgedacht. Das ist doch vollkommener Quatsch. Nee, das ist so.
Ja, und die ursprüngliche Basis davon war ja der Fiat 124.
Ja.
So, und davon gibt es ja auch in Spanien von Seat so viele Abwandlungen und Modelle. Deshalb, da versuche ich mich gerade so ein bisschen reinzufuchsen, weil da sind auch immer mal ganz coole Dinger im Angebot. Und man muss halt nur wissen, was davon hat auch wirklich einen Wert und macht Spaß zu fahren. Zieh doch mal eine runde Karte hier. Vielleicht kriegen wir es ja noch mit. Ja. Na?
Oh. Willst du das raten oder was?
Kann man das raten?
Nein.
Ist wieder so ein unratbares Auto?
Ja, du kannst nicht raten.
Okay.
Also es ist ganz gemein. Mhm. Es ist ein deutsches Auto, fängt mit Z an. Erste Buchstabe von dem Namen hier.
Ein Zimka. Nein.
Ein deutsches Auto.
Ja, ist doch klar. Ein deutsches Auto, was mit Z anfängt?
Mhm. Also, mach's hier ganz kurz. Das ist ja, also erstmal kann man es kaum lesen, weil die Karte ist rund und das ist so klein geschrieben. Da brauchst du, ich habe auch zwei Karten gezogen. Geil, die zweite ist ja viel geiler. Oh, ist die geil.
Ja, dann sag mir mal die erste. Gib mal die erste, ja?
Ein Sackspeed.
Du meinst, okay, gut. Das ist allerdings auch tatsächlich ein Wahnsinnsauto. Die Basis auch diverser Comics, ne?
Ja.
Sackspeed Turbo Capri, das war ja damals der absolute Wahnsinn, ne?
Ja.
Also hier steht 0 auf 100, 3,9 Sekunden, 280 Höchstgeschwindigkeit. Und wir reden hier von einem Auto Ende 70er, Anfang 80er, ne? Wahnsinn, absoluter Wahnsinn.
Genau. Jetzt das andere Auto, was ich hier gezogen habe, ist,
Na, also soll ich raten, ne? Gut.
Nee, das ist, da kommst du auch nicht drauf.
Weil es dasselbe Auto normal ist, oder
wie? Nee, es ist ein Ford Marco P.
Oh, cool.
Granada mit
8-Zylinder.
Porsche 928 Technik.
Genau.
Ganz geil.
Das ist ja Wahnsinn.
Da war
das ist ein geiles Quartett.
Ja.
Ja, der ist,
Das ist echt ein Monster.
Sag mal, würde man echt zucken, wenn dir jemand sowas anbietet, ob man den nicht behält.
Nee, ich weiß, es war lange einer im Internet zu verkaufen in der Schweiz, ein Weißer, der aber, was hat denn da geändert? Ich glaube, die Innenausstattung war falsch. Aber ein echter Marco, hieß ja nicht Marco Shark eigentlich, sogar der Wagen? Also Marco war der Tuner, M-A-K-O, und die haben halt Porsche 928 Technik da reingebaut. So viel ich mich erinnern kann, inklusive der Instrumente auch. Geht auch gar nicht anders. Weil irgendwie die Ford-Instrumente werden ja nicht. Ach so, da, genau, das ist ja das Lustige, wenn du so ein Engine-Swap machst, ja, oder diese Technik umbaust, dann musst du das ja adaptieren. Das heißt, in dem Ford war ja maximal ein 6-Zylinder drin. Das heißt, der Drehzahlmesser, der in dem Ford ist, kann schon mal gar nicht anzeigen, was der 18er macht. Und ich habe ja mal so ein Auto hier verkauft, da ist das ganz strange. Und zwar, ich habe hier verkauft diesen MG Rover mit dem V8 Mustang Motor drin, diesen Kombi.
Ja, den, ja.
So, das ist ja.
ZT oder wie heißen die?
ZTT.
ZTT.
Genau. Mhm. MG ZTT.
Genau.
So, das ist ja ein Rover 75, der per Hand, das ist ja ein Rover 75 Frontantriebsauto. Mhm. Der wurde also per Hand zum Heckantriebsauto umgebaut und per Hand. Aber so, dass wenn du da drunter stehst, siehst du auch, dass per Hand umgebaut wurde. Wenn du da drunter stehst, erstmal denkst du, Alter, wer hat das denn gemacht? Ist das überhaupt zugelassen so? Ja?
Wahnsinn.
Also wurde in diesen, der Rover 75 wurde ja schon unter BMW-Ägide gebaut.
Mhm.
So.
Richtig.
Jetzt hast du ein Auto, der hat schon BMW-Elektronik zum Teil drin. Das Navigationssystem war das gleiche mit Fernsehen wie im 7er BMW.
Ja,
so. Das sind schon mal. So. Mhm. Dann hat er Rover-Teile drin. Mhm. Ja.
Und
jetzt hat er einen Ford V8-Motor.
Und Getriebe?
Getriebe ist ein ZR5-Gang gewesen. Mhm. Also das ist ja die einzige Möglichkeit, diesen Mustang V8-Motor mit so einem ZF-Getriebe zu fahren.
Mhm.
So. das alles führt ja dazu, du hast also praktisch drei Plattformen in einem Auto drin, die überhaupt nicht miteinander kommunizieren können. Das führt dazu, dass zum Beispiel die Verbrauchsanzeige von dem Rover, die zeigt gar nichts an, weil die überhaupt nicht versteht, was der Ford-Motor da vorne macht. Ist kein Scherz.
Besser ist es.
Ja, besser ist es, aber ist kein Scherz. Funktioniert ja gar nicht.
Ja.
Die ist out of order, weil kann ich eh nicht anzeigen. So, das, also diese Konstruktion ist ja auch für viele Fehler gut. Wo, die kriegst du nicht gelöst, diese Fehler.
Ja, vor allem, du musst dann Folgendes machen. Erstmal musst du jemanden haben, der dir sagt, was das für ein Fehler ist, damit du weißt, ob du zu BMW, zu Ford, zu Rover.
Ja,
genau. Das ist Wahnsinn. Wobei, das Auto, kann man nur sagen, der hat immer mehr Reiz und du findest ja jetzt
irgendwie schwierige ist, Dinge. Der hatte ja, der Auspuff war mal kaputt und dann wurde in England ein Edelstahlauspuff gekauft für den Wagen, den man da kaufen konnte, ein bisschen lauter war auch. Mhm. Und der hatte einen mega Sound. Und du hörst dieses Auto und siehst es und es passt halt überhaupt nicht zusammen. Nee, du hörst es und denkst dir, okay, und drehst dich wieder rum, wo ist denn jetzt das Auto? Ah, nein, es ist dieser Rover Kombi vor dir mit diesem V8 Sportsound. Und dann trittst du aufs Gas und wupp, dann so, also ganz schräges Ding. Ne?
Wobei man wirklich sagen muss, dass das eine ganz geile Kombination ist, weil ja, ja. Diese Eleganz des Rover und ja, das war natürlich qualitativ jetzt auch nicht High-End, aber der hatte schon eine gewisse Eleganz, das war ja, schon zumindest gut gedacht.
Wie, ne? Wie gesagt, qualitativ nicht High-End, ja. Weil es per Hand umgebaut wurde auch. Ich glaube, die sind, wie heißt dieser Rennwagenbauer nochmal, dieser englische? Die haben die doch umgebaut. Also der hat Rover gar nicht selbst gemacht, sondern gibt es heute diese Rennwagen bauen, wie heißen die nochmal, diese Rallye-Autos bauen.
Ich weiß, glaube ich, 100%, was du meinst.
Und die gut, haben,
können wir googeln,
die meines
ihr jetzt googeln.
Ja, genau, könnt ihr es googeln. Die haben, glaube ich, auch, ich bin mir sogar recht sicher, dass die den gebaut haben. Genau. Es war nicht Rover und so. Aber schräg, ne?
Lass mich mal einziehen. Ach, du, das ist nicht so ganz einfach, das Ding, ne?
Nee.
Ich habe es mir aber auch vorher nicht angeguckt, also mach dir keinen Kopf. So.
ProDrive heißt die Firma. ProDrive heißt die Firma, die die Rallye-Autos baut.
Ach so, das ist tatsächlich, ach, okay, das wusste ich gar nicht. Wenn die umgebaut haben, das sind ja auch die quasi die Impreza gemacht haben, ne?
Ja,
die
Subarus, genau.
Ah, ja.
Okay. ProDrive hat per Hand den Frontantriebsrover zum Heckantrieb, gut, jetzt führen wir weiter Quartett.
Geil.
Jetzt, wie man abschweift wieder hier, ne?
Ja, aber das Quartett ist halt ganz cool. Da machen wir gleich noch mal ein Band von. Ja, fang noch mal an zu raten.
Kann man das erraten?
Ja, das kann man erraten.
Klar. Nee. Wie, nee?
Nee.
Das heißt doch Sportwagen.
Ja, ich weiß. Das heißt heiße Schlitten, ne, oder?
Ja.
Gut, ist kein Sportwagen.
Nee.
Nee.
Limousine.
Nee.
Geländewagen.
Nee.
Ein LKW.
Nee.
Kleinwagen.
Ja.
Oh, heiße Schlitten, Kleinwagen. Golf GTI, Rinspeed, Turbo, Oettinger.
Ja, da bist du schon sehr, ja, super, ey, mega.
Also, echt?
Ja, pass auf. Das ist was ganz Exklusives, würde ich mal so behaupten. Ja. Das ist ein Golf Oettinger 1600 E16 als Cabriolet.
Boah, das ist selten.
Ja.
Das ist selten.
Ist aber ziemlich geil.
Ja, ist auch ein Oettinger. Hier mit den Felgen, ist typisch Oettinger. Und er hat auch dieses HG-Nummernschild bei Homburg.
Wenn du das sagst mit dem Oettinger, lass mich mal
Oettinger kurz die Felgen 1600
gucken. Sind das nicht Cup-Felgen gewesen, die drauf sind?
Ja, so eine Art. Es ist nicht die ATS Cup. Sondern
die ist so ähnlich, ne?
Die ist so ähnlich. Und zwar die
ATS-Cup. Und noch so ein bisschen filigraner, ne? Mit so einem
die Absatz hat in den Speichen. Eckigere Löcher.
Eckigere Löcher ist geil.
Ja, diese, ja, die Aussparungen sind eckiger bei der Oettinger Felge.
Eckige Löcher?
Ja. Wer sagt dann immer, dass ein Loch rund sein muss?
Nee, ist ja richtig. Alles gut. That's what she said.
Ja. 1,6, 1600 E. Ah ja, mit 16 Ventilkopf, genau. Von Oettinger selber.
Ja,
ja, ja, ja, genau.
So was
136 PS. Ob der in 7,5 Sekunden auf 100 war, das bezweifle ich.
Ja, das war zumindest bestimmt die Zielzahl.
Das Zielwert
gewesen. Das war das Target damals, als sie den gemacht haben. Aber man muss schon sagen, hier so ein Erstserien Golf 1 Cabriolet ist ja auch quasi fast gar nicht mehr existent, ne?
Nee.
Also,
ja, nicht, du sagst so, nicht, nee. Also, nee, nicht im guten Zustand.
Ja, du.
Das ist ja der Punkt.
Ich finde das Auto total sexy in der Erstserie mit den kleineren Stoßstangen und so weiter, weil er ja noch viel mehr Golf 1 ist. Bei den späteren, die ja diese lackierten Kunststoffstoßstangen haben, hat man ja versucht, das Auto natürlich so ein bisschen in die 90er zu retten. Und diese ja etwas filigranere Variante, er ist hier abgebildet, ich werde das mal posten, offen. Es ist natürlich immer wieder interessant, wie hoch dieses Verdeck aufbaut, ne? Also wie von der Konstruktion her dieses Verdeck eigentlich zu dem Auto so,
naja, man passt, hat, ne? Man hat einfach, das ist die gleiche Konstruktion wie beim Käfer. Ist ja auch kein Platz, wo soll das hin? Das
Verdeck? Nee, klar.
Es gibt, du hast ja keinen Verdeckkasten.
Genau, und du hast ja immerhin 4 Sitze, das darf man ja nicht vergessen.
Ja.
Also du hast ja
im Grunde... Und du hast ein dick wattiertes Ganzjahresverdeck.
Stimmt, das war gar nicht schlecht, das Verdeck,
ne? Nee, das darf ich auch nicht vergessen.
Ja. Gab es das eigentlich ab Werk in beiden Qualitäten, in Vinyl und in Stoff?
Nee, weil später erst.
Später erst, ne?
Nee, bei dem nicht. Die waren immer Vinyl. Alle Vinyl, ne? Und später gab es halt diese ganzen Sondermodelle, Etienne Aigner und die hatten dann Stoff. Ja. Und hier diese, die ersten, nee, auch die hatten auch nur ein Vinyldach. Hier Golfquartett, das Cabriolet Quartett.
Ja.
Paprikarot, Schwarz, Weiß und Blau. Ja. Die waren aber auch Vinyl, das war kein Stoff. Ja. Das ist geil, das Quartett. Das Golf-Cabriolet-Quartett, das konntest du nämlich bestellen in Schwarz. Dann hat er die Avus-Felgen auch gehabt. Und dann paprikaroter Innenraum und paprikarotes Dach. Das sah so ziemlich cool aus, ehrlich gesagt. Habe ich einmal in der Kombination gesehen.
Meine Tante in Spanien hatte ein Quartett Golf und der war weiß-weiß. Mit diesem heftigen...
Ganz weiß. Ja, aber beim Quartett war das...
Der Innenraum war ja richtig Heavy Metal weiß.
Also ja, aber ja so da war das Weiß, da war es trotzdem ein Karo gewesen.
Genau,
ein Streifen.
Karo, genau.
Es gab ja auch Weiß, gab es ja auch anders. Gab es ja zum Beispiel das CC-Cabriolet, das Christmas Special. Da war das ein anderer Stoff. Da war das nicht der weiße Stoff aus dem Quartett gewesen. Da gab es mehrere Varianten. Und das Quartett gab es ja noch... Mit Vor-Facelift und als Facelift. Also die ersten Quartetts haben ja noch die normale Stoßstange
gehabt.
Ach, das ist eine Übergangsphase gewesen.
Ja, Jens, jetzt kommt...
Ich habe nichts bestellt.
Meinst du nicht, dass sie jetzt schon da sind?
Nö, ist irgendwer anders.
Um nicht Schlimmes zu ahnen, also ich glaube, Jens, wir haben auch eine Stunde voll, also wir könnten uns eigentlich jetzt auch verabschieden und in die Tür gehen.
Wir hören jetzt auf. Ach, das ist ja so ein Durcheinander gewesen. Der Frank schneidet ein bisschen was raus, sicher. Jetzt hat noch jemand Unterlagen abgeholt und wir haben uns gerade nochmal den R5 angeguckt. Das Handschuhfach ist sehr tief und da habe ich da eine Mappe drin gefunden von Fendi und innen drin ist ein Name eingraviert, den haben wir gerade mal gegoogelt. Also ich sag's mal so, also das Auto hat sicher eine bewegte Geschichte, wenn man es mal so ausdrücken. Ey, total spannend, oder?
Ja. Ja, das ist ja oft krass. Das ist ja oft so, wenn man manchmal muss man im Auto nur genauer nachgucken und diese Fendi-Mappe, das war jetzt so auch auf den zweiten Blick. Also erstmal habe ich gesagt, Mensch, das Muster kommt mir doch bekannt vor. Dann haben wir genauer hingeguckt und haben so kleine Gravuren von dem F gefunden und sagte Jens gleich, das könnte Fendi sein. Ich sage, genau, das ist auch das Fendi-Muster. So, ist auch schon ein bisschen älter, die Mappe. Die ist also auch schon so locker mal 30 Jahre alt.
Ja, ja.
Und innen war dann so ein Name eingedruckt quasi in die Fendi-Mappe. Also so, ja, wie man das so macht, so als italienischer Edelmann.
Genau. Und was auch geil ist, da ist noch ein Abgasuntersuchungszettel von 1995 drin. Also der ist ja schon fast 30 Jahre alt.
Ja.
Und vom Mailänder Kennzeichen noch eine Versicherungsmarke.
Ja, genau.
Und das Auto hat, laut dem Brief, hat der Wagen aber zuletzt englische Papiere gehabt. Wenn man den Namen mal googelt und sich die Geschichte zusammenreimt, dann weiß man, dass das Auto nie in England war. Sondern der war sein Leben lang in Italien und natürlich hatte der Mann eine englische Zulassung, weil sonst wäre der ja in italienischem Vermögen gewesen, wenn man so ausdrücken.
Ja, ne? genau. Aber das ist schon stark. Also was man manchmal dann halt so rausfindet, wir haben dann den Namen eben gegoogelt und haben dann eben gesehen, oh, guck mal da. Da gibt es ja offizielle Dokumente, die 30 Jahre alt sind, die darauf hindeuten, dass es eine bewegte Vergangenheit gab.
Ja.
Und was man dann halt so entdeckt. Ne? Also da gibt es, ja. Und
vor allem das Witzige ist, das Handschuh, die Mappe ist sehr flach. Die konntest du auch nicht sehen, wenn du es aufmachst. Ich hab so reingefühlt. Es ist ja riesig, das Handtuch. Ja, so tief. Ja. Und plötzlich so, hä? Das ist ja gar nicht der Boden, das ist ja eine Mappe drin.
Ach so, ich dachte, du hast da so gezielt reingefasst, weil Nee. Ich saß nämlich im Auto, hab auch das Handschuhfach aufgemacht und hab gedacht, okay, ist leer.
Ja, genau. Hab ich auch mal gedacht.
Ach so, ja, war aber nicht leer.
War aber nicht leer. Und hat wahrscheinlich die letzten Jahre jeder gedacht, ist leer.
Aber eigentlich, so ein Auto in Mailand wäre ja gut aufgehoben nach wie vor. Ne? So, ja. So ein Auto, da kannst du ja eigentlich in der Farbkombination mit dieser extrem avantgardistischen Innenausstattung könntest du jedes Modelabel dafür begeistern, ganz ernsthaft, oder?
Putsch hatte was Geiles geschrieben auf Instagram. Wenn jetzt im Kofferraum noch eine Olivetti-Schreibmaschine liegt, drehe ich durch. In dem Sinne, ich drehe jetzt auch durch. Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Genau, und wir gucken uns gleich hoffentlich den Passat an, da können wir dann nächste Woche nochmal drüber sprechen.
Tschüss.
Tschüss.
Nee, die war so flach, die konntest du nicht sehen da drin.
Na, ich saß da ja drin, ja. Hab so gedacht, so, okay, ist mit Drehen ganz normales Handschuhfach, guck rein, aus, nichts drin, mach wieder zu. Und du setzt dich rein, machst auf, packst da rein, holst das Ding raus. Und ich dachte, du kennst das.
Nee, halt. Ich bin so über den Boden geklitten mit der Hand, denk, hä? Hier ist der Boden ja nicht so rau, was das glatte denn hier? Ne? Die Mappe ist ja echt sehr flach. Das hat die keiner gesehen, die liegt da seit 19 Jahren drin.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.